Einen wunderschönen guten Abend, liebe ZuhörerInnen. Es ist wahnsinnig komisch zu sagen ZuhörerInnen, wo man Augenkontakt hat mit insgesamt drei Leuten, wenn ich mich selber mitzähle. Wir haben Dienstag, den 1. Juni, die Sonne scheint, die Lockerungen ballern, Deutschland erwacht aus seinem Winterschlaf und wir haben 19.34 Uhr, relativ normale Aufnahmezeit für den lieben Jan und mich und eventuell ja auch noch andere Leute. Wir haben ja schon das eine oder andere angeteasert. Trotzdem begrüße ich erstmal den lieben Jan Oskar, hallo.
Einen wunderschönen guten Abend, lieber Sönke. Wie großartig du einfach schon in deiner Anmoderation die Überraschung eigentlich genommen hast. Ich dachte, das ist jetzt so ein bisschen geheim, wir erwähnen es nicht wirklich, aber ja, wir sind offensichtlich nicht zu zweit, aber da kommen wir gleich zu sprechen. Es ist 19.35 Uhr, wir haben Dienstagabend Aufnahmetermin. Das ist auch, glaube ich, wenn man die letzten Wochen vergleicht und Monate, eher ungewöhnlich. Das sind alles, glaube ich, Voraussetzungen für eine außergewöhnlich gute Sendung.
Auf jeden Fall. Man sollte nicht unerwähnt lassen, auch strukturell, lokal, örtlich sind hier die besten Voraussetzungen geschaffen. Ich sitze in Friseute und damit knüpfe ich an unsere allererste Aufnahme an, in der Nähe von McDonald's auf dem Parkplatz, weil ich es nicht rechtzeitig nach Hause geschafft habe. So, dann nimmt man einfach mal aus dem Auto aus. Ich behaupte, hier ist die allerbeste Akustik in dieser Bude. Von daher bin ich auch sehr guter Dinge für diese Aufnahme. Und ich bin ausnahmsweise mal in der lustigen Situation, dass du scheinbar auch irgendeine Überraschung
für anscheinend?
Anscheinend. Das werde ich nie lernen. Dass du scheinbar anscheinend irgendwas vorbereitet hast für die Folge, irgendein Witzig.
Ja, aber eine Kleinigkeit noch. Das ist eine kleine Überraschung, die ich vorbereitet habe für später. Sie ist tatsächlich noch nicht vollends erledigt, diese Vorbereitung. Die mache ich auch noch parallel, multitaskingfähig. Aber lieber Sönke, wer von uns beiden wird nun diesen, wie sagt man so schön, ich glaube, der pinke Elefant, den man nicht anspricht, der im Raum steht. Wer traut sich nun, unseren besonderen Gast, unsere besondere Gästin heute vorzustellen? Sie ist so mutig, dass sie es wagt, in einem schwarzen Nest sich aufstellen zu lassen, zu kandidieren gegen eine, zumindest in der Vergangenheit, überwältigende Mehrheit. Sie ist zumindest für die KennerInnen der politischen Szene im Landkreis Cloppenburg kein unbekanntes Blatt. Sie hat schon in ihrer Heimat oder zumindest in ihrer temporären Heimatkommune bereits für politisches Aufsehen gesorgt. Und nun will sie in der Kreisstadt etwas bewirken. Lieber Sönke, mach doch weiter.
Die Rede ist, und das vollende ich gerne und freue mich, dass wir hier zusammenkommen, weil ich glaube, das können wir gleich nochmal besprechen, wir haben uns das letzte Mal vor Jahren in der Cafete der Uni Vechta gesehen. Kann das sein? Klären wir gleich. Herzlich willkommen, liebe Christiane Priester, oder wie wir sagen, liebe Christiane. Schön, dass du dazugekommen bist.
Hi, Christiane.
Ja, hallo ihr beiden. Hallo Jan Oskar, hallo Sönke. Vielen Dank für eure Einladung. Ich bin super stolz und habe richtig Lust, hier heute dabei zu sein.
Ja, Geil. Wir haben es ja gerade mit vielen Worten umschrieben. Du bist die Bürgermeisterin-Kandidatin für Cloppenburg. Du kandidierst auch für ein Wahlbündnis, da kannst du vielleicht gleich was zu erzählen. Ich weiß sicherlich schon etwas mehr über dieses Wahlbündnis, Sönke, und auch die vielleicht einige ZuhörerInnen wissen davon noch nichts. Erzähl doch mal was von dir. Was hast du vor, wer bist du, wo kommst du her?
Ja, okay. Also erstmal ein bisschen was zu mir als Person, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Also ich bin 52 Jahre alt. Ich bin Mutter von drei Söhnen. Ich lebe aktuell in Büren in einer kleinen Wohngemeinschaft, drei Generationen. Das ist meine Mutter, mein jüngster Sohn und ich. Wir arrangieren uns hier so ein bisschen als Zweckgemeinschaft, weil meine Mutter auf Hilfe angewiesen ist. Und ja, das klappt im Großen und Ganzen sehr gut. Beruflich bin ich beheimatet in der sozialen Arbeit. Ich habe einen Master in sozialer Arbeit absolviert und arbeite aktuell als rechtliche Betreuerin. Ich leite den Betreuungsverein im SKF Vechta. Bin ja dort halt zum einen als rechtliche Betreuerin selbst aktiv und zum anderen für die sogenannte Querschnittsarbeit zuständig. Das bedeutet, dass ich sehr viel Kontakt mit Menschen habe, die Interesse haben, Vorsorgevollmachten zu treffen, die im Ehrenamt rechtliche Betreuung führen. Also ich bin sehr, sehr viel mit Menschen in Kontakt. Hm. Von meinem ersten Beruf her bin ich examinierte Krankenschwester. Ich habe meine Ausbildung im Kloppenburger Krankenhaus gemacht und habe auch zu den Zeiten einige Jahre direkt in Kloppenburg gelebt. Und das dadurch oder auch durch meine Kindheit, meine Mutter war immer in Kloppenburg berufstätig, bin ich seit Kindertagen sehr eng mit der Stadt Kloppenburg verbunden.
Im Positiven?
Im Positiven, ja, genau, richtig. Ja, es gibt immer wieder auch Austauschgespräche mit Menschen in meinem Alter, in meiner Generation, ne, was wir früher in Anführungsstrichen in der Stadt Kloppenburg so erlebt haben. Also von der Kaufhalle übers Pogo, neue Heimat und so weiter. Das ist immer sehr, sehr fruchtbar, dieser Austausch.
Bevor wir auf deine Arbeit vielleicht nochmal zu sprechen kommen und die offensichtlichen Gemeinsamkeiten mit Sönke, sofern ich die Berufsrichtung von Sönke richtig verstehe, geht es ja auch dahingehend, dass es ein sozialer Beruf ist. Aber du hast gerade gesagt, du bist Mutter von 3 Söhnen. Ich möchte mal so selbstreflektierend sein. Ich bin der Sohn von einer Mutter, die nur einen Sohn hat. Und die hatte genug mit mir zu tun während meiner Pubertät und in den letzten Jahren vielleicht auch noch. Wie kriegt man das hin bei 3 Söhnen? Ich stelle mir das echt nicht einfach vor.
Das war es auch wirklich nicht immer. Also meine Söhne sind ja mittlerweile junge Erwachsene. Also sie sind 24, 27 und 29 Jahre alt. Aber ich habe alle 3 Söhne alleinerziehend durch die Pubertät begleitet. Also und ich sage immer, das waren so 10 Jahre meines Lebens, die ich damit beschäftigt war, alleinerziehend die 3 Jungs da gut durch zu jonglieren. Es gab wahnsinnig anstrengende Zeiten dort, also natürlich durch die Erziehung, aber auch durch unsere Situation da durchzukommen. Es war eben, ich war alleinerziehend, meine Mutter war schon schwer krank zu der Zeit und die 3 Jungs dann durch die Erziehung zu bringen. Das war schon eine Herausforderung. Aber ich denke jetzt, es sind 3 ganz tolle junge Männer. Ich bin ganz stolz auf meine Jungs. Sie haben ja das gut überstanden mit mir zusammen und mittlerweile haben wir wirklich, wenn wir darauf zurückblicken, was wir teilweise dort mitgemacht haben, sind wir ganz stolz darauf, dass wir das so gut hinbekommen haben. Ja, das, aber 3 Söhne zu haben, das ist schon eine Herausforderung.
Wollte ich gerade sagen, ne? Das ist schon herausfordernd.
Ja, genau, richtig, auf jeden Fall.
Aber dann kommst du mit uns beiden ja hier locker klar. Also wir sind handzahm und, oder Sönke? Ich würde sagen, wir sind sehr freundlich und höflich.
Auf jeden Fall. Und im Zweifelsfall kommt dir eben diese Erfahrung aus der Pubertätsbegleitung nochmal zugute, wenn du uns an der einen oder anderen Stelle doch noch einfangen musst. Ich konnte auch gut relaten.
Ja, ohne Frage. Sonst müsst ihr euch mit meinen Jungs mal unterhalten, dann werdet ihr vorgewarnt. Na, es gab so eine Zeit lang das geflügelte Wort unter meinen Jungs, so untereinander, du reißt dich am Riemen, ne? Mama schmeißt dich schneller raus, als du gucken kannst.
Klar, Ansage. Nach dem Prinzip verfahren wir auch bei diesem Podcast. Ich glaube, in der Zeit, auch mit diesen 10 Jahren gealtert, in Anführungszeichen, da konnte ich gut relaten. In den 1,5 Jahren, die wir jetzt diesen Podcast produzieren, sind Jan und ich, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle 3 bis 4 Jahre insgesamt gealtert. Ja, umso schöner, wenn
5 bis 6 Kilo zugenommen.
Das kommt aber eher von Corona. Das ist eine ganz blöde Korrelation. Was ist denn, wenn wir gerade vom Thema zunehmen reden, was ist dein Getränk der Folge, Jan, um das abgehakt zu haben?
Ach so, mein Getränk der Folge ist ein Weißwein, den ich glaube aus der Pfalz, bin mir nicht sicher, den ich geschenkt bekommen habe von einer Freundin, die ich Referendars Literatur geschenkt habe, also fürs juristische Restreferendariat. Und Christian, du hast gerade auch irgendwas in die Kamera gehalten. Wir haben ja einen Zoom-Call hier. Was hast du da Feines?
Genau, also mein Getränk der Freude, hast du es genannt, ist Ingwer-Tee. Ingwer-Tee. Ich habe mal gedacht, heute Abend gibt es keinen Alkohol.
Das fühle ich mich gut.
Man ja manchmal bewusst entscheiden, ne, wenn man viel Kontakt mit Menschen hat, viel unterwegs ist, dann ne, ist ja doch generell gerne mal das Glas Wein oder dabei. Finde ich auch super, bin ich auch absolut gerne dabei. Aber heute war ich den ganzen Tag unterwegs und dann tut mir so ein Tee auch mal ganz gut.
Aber ich schließe mich dem an. Ich habe gestern meine Zweitimpfung bekommen und mir gedacht, dann ist es sicherlich gesundheitssinnvoll, da mal halblang zu machen. Von daher, Jan, du stichst dann heute natürlich promillemäßig ein bisschen.
Ich bin wieder auf. Das schwarze Schaf hier.
Was mich mal interessieren würde, Christiane, wo du vorhin so deinen beruflichen Werdegang ein bisschen dargelegt hast und wo wir uns ja zwischenzeitlich auch in Fechter begegnet sind, witzigerweise. Kannst du einen Grund darlegen oder gab es einen bestimmten Grund dafür, dass du dich dazu entschieden hast, nochmal was anderes zu machen? Also ja, irgendwie trotzdem sozialer Bereich, aber da nochmal was anderes auszuprobieren?
Das war natürlich, wie es so oft im Leben ist, schon eine Verkettung mehrerer Faktoren, die damals zusammengekommen ist. Das ist ja also jetzt quasi gut zehn Jahre her, ne, dass ich diese Entscheidung nochmal getroffen habe, mich beruflich umzuorientieren. Und die Entscheidung, nochmal ein Studium zu machen, die war ein Stück weit schon auch so etwas wie eine Konsequenz oder vielleicht auch eine Trotzreaktion, dass ich gemerkt habe, dass, was ich kritisiere, dass das Können der Menschen nicht immer unbedingt so sehr zählt wie der Abschluss. Und dass immer wieder dann die Interessen, die ich hatte und was mir beruflich Spaß gemacht hat, auch mit Menschen zu arbeiten, ich da so an diese berühmte gläserne Decke gestoßen bin und ich da nicht weitergekommen bin, weil ich diesen Abschluss nicht hatte. Und dann habe ich so ein bisschen gedacht, ja, dann mache ich eben diesen Abschluss und habe mich dann umgehört, auf welche Art und Weise das für mich in Frage kommt, weil ich auch kein allgemeines Abitur habe, also keine allgemeine Hochschulreife. Und dann hat sich herausgestellt, dass es eben, es war zu der Zeit noch relativ neu, dieser berufliche Zugang möglich ist, da zu studieren über die 3+3-Regelung, also eine dreijährige Berufsausbildung zu haben und mindestens 3 Jahre in dem Beruf, Berufserfahrung gesammelt zu haben. Und das habe ich bei einer Studienberatung erfahren und dann habe ich gedacht, na gut, dann probiere ich das jetzt aus und bewerbe mich. Die Chancen sind nicht so besonders groß, weil diese Plätze an den Unis sehr reglementiert sind. Und dann bin ich tatsächlich genommen worden und stand dann so holterdiepolter als Studentin da mit einer Vollzeitarbeitsstelle und Familienverantwortung, halt meine 3 Jungs in der Pubertätsphase. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt versuchst du es irgendwie mal. Und dann bin ich einfach angefangen. Und das erste Semester war super anstrengend. Also das habe ich wirklich, ich habe das studiert, ich habe in Vollzeit weitergearbeitet und habe das Semester tatsächlich mit allen Prüfungsleistungen dann abgeschlossen. Aber habe gemerkt, dass halte ich so natürlich nicht durch. Also dann habe ich mich umorientiert, habe meine Stunden reduziert. Zu der Zeit bin ich dann beim Landkreis Kloppenburg angefangen zu arbeiten in einer Teilzeitstelle und dann war das ganz gut zu handeln. Aber dann habe ich in der Konstellation in Regelstudienzeit meinen Bachelor gemacht und habe dann gedacht, ach, jetzt läuft es gerade so gut, jetzt mache ich meinen Master nochmal hinterher. Ja, und das war eine total tolle Zeit. Also dieses Studium hat mich persönlich, beruflich total weitergebracht. Also ich habe unwahrscheinlich viel gelernt, vor allen Dingen sehr, sehr meinen Horizont erweitern können und bin nach wie vor sehr stolz und auch dankbar dafür, dass das so gut funktioniert hat. So gut, dass ich nicht die Finger davon lassen kann und dann im letzten Jahr nochmal einen Masterstudiengang angefangen bin, den ich... Ich studiere im Moment noch einen Master auf Soziales Management an der Fachhochschule Münster.
Wow. Ja.
Genau, macht mir einfach viel Spaß.
Ja, krass. Abgesehen von den Begleitumständen und so, unter denen du dieses Studium durchgezogen hast und abgesehen von dem Stoff, sag ich mal, den man da ja sicherlich mitkriegt, hast du einfach durch diese besondere Studiensituation, die du da nun mal hattest, hast du dadurch irgendwie nochmal was mitgenommen aus der Studierendenzeit? Also auch, was weiß ich, da als die Person, die du bist, mit ja wahrscheinlich auch vielen jungen Leuten durcheinander zu laufen oder sowas, war das nochmal eine besondere Bewandtnis?
Ja, also der Kontakt zu jungen Leuten, der hat mir sehr gut gefallen. Also das auch nach wie vor bin ich gerne mit jungen Menschen zusammen. Ich liebe die Sichtweise und auch die Lebenseinstellungen von jungen Menschen sehr. Also ich schätze das unwahrscheinlich, weil da so viel Leben und Bewegung drin ist, ne? Und da immer wieder etwas Neues passiert. Und ich habe an der Uni nie das Gefühl gehabt, ich war eigentlich fast immer, ich glaube, es gab mal eine Studentin zwischendurch, die noch ein bisschen älter war als ich, aber ich war eigentlich immer in allen Seminaren, in allen Modulen die Älteste. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich eine Außenseiterin bin. Also ich hatte immer engen Kontakt zu den anderen Studierenden und wir haben auch mal privat was zusammen gemacht. Und was ich glaube, immer auch so eine Kooperation war, dass die jüngeren Studierenden gerne auch mit mir zusammen was gemacht haben, weil sie dann teilweise davon profitieren konnten, dass ich durch meine Erfahrung da auch etwas einbringen kann, vor allen Dingen was Struktur angeht, was Planung angeht, zu sagen, so, wenn wir jetzt dieses Projekt zusammen machen wollen, dann müssen wir erstmal das berücksichtigen, genau, und dann Zeitplan machen und dann nochmal sagen, habt ihr das schon fertig? Und dass das immer ein guter Synergieeffekt gewesen ist. Das nice. Andere ist, ich habe relativ schnell durch die sogenannte offene Hochschule Kontakt gehabt, dort zu einer Mitarbeiterin an der Uni, mit der habe ich zusammen Workshops gemacht für Studieninteressierte mit Familienverantwortung oder die im Berufsleben stehen, die dann so ähnlich wie ich dann so später eingestiegen sind. Und da habe ich ganz, ganz viele Infos gegeben, Kontakte gegeben, habe so etwas gemacht wie ein Mentoring, dass ich solche Studierende begleitet habe, denen geholfen habe, so ja diese Tricks und Kniffe zu wissen, die sonst so keiner weiß.
Also das hast du aber auch alles parallel zur normalen Arbeit ja noch gemacht, ne?
Ja, zur normalen Arbeit, genau, richtig. Ja.
Und natürlich drei Söhnen, auch wenn das ist jetzt so, ne, muss man nochmal sich klar machen. Ne? Wir reden ja nicht von vielleicht, weiß nicht, drei Töchtern, sondern drei Söhnen. Ich sehe die immer als besonders
aber das ist,
herausfordernd an.
Das ist ganz typisch für mich. Also das, das ist im Prinzip, ich weiß gar nicht, das hat auch nie angefangen. Ich glaube, das war immer schon so. Also schon in der Schule war das so, dass ich irgendwie immer Verantwortung übernommen habe. Also ich war Klassensprecherin, ich war Kurssprecherin, ich war im Schulelternrat, im Kindergarten Elternratsvorsitzende. Ich habe Mutter-Kind-Gruppen gegründet. Egal, wo ich was so mein Leben betrifft, bin ich immer auch dabei gewesen, dann Verantwortung zu übernehmen oder Probleme anzugehen und einfach auch Menschen da zu unterstützen. Ist so, habe ich irgendwie in die Wiege gelegt gekriegt. Mein Vater, der war auch so.
Ja, dann aber es ist vielleicht ein schlechter Zeitpunkt, um die Frage jetzt zu stellen, aber weil unabhängig davon, dass wir einen Mini-Altersunterschied haben, ist dir sicherlich auch nicht ein Gedanke fremd, den ich oft habe von Meine Fresse, ich schmeiß, glaube ich, demnächst mal 3-4 Aktivitäten weg. Es sind dann immer noch 3-4 über, aber ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt natürlich mit Blick auf eine anstehende Bürgermeisterinnenwahl doof, aber ich könnte mir vorstellen, dass du diese Momente auch kennst, wo es manchmal von allen Seiten gerade ein bisschen viel ist, man sich so denkt, warum kann ich nicht eigentlich mal Nein sagen?
Work-Life-Balance.
Ja.
Also, die habe ich tatsächlich eher selten. Also ich, da muss es schon ganz dicke kommen. Und also höchstens dann, wenn ganz viel auf einmal schief läuft. Also ne, wenn es wirklich ne, von allen Seiten irgendwie dann nicht so läuft, wie es geplant war, dann kann das mal sein. Aber im Prinzip habe ich das nicht. Also ich bin super gerne aktiv. Ich mache super gerne was Sinnvolles. Ich kann nicht so gut nichts tun. Aber das bedeutet nicht, dass ich jetzt irgendwie mich ausbrenne, sondern also es sind auch mit nichts tun, sondern dass gezielt ich auch Zeiten habe, in denen ich mich um mich selber kümmere. Also ich kann zum Beispiel total gerne allein sein. Also ne, wenn ich etwas mache, ich laufe alleine und das mit Absicht. Ich will niemanden dabei haben. Das sind so Zeiten, wo ich dann sortieren kann, runterkommen kann und so meine Pause habe. Oder ich mag gerne im Bereich Wellness, Sauna und solche Dinge. Die mache ich auch alleine. Dass bewusst ich da dann meine Ruhe suche. Also das habe ich schon und also mir ist schon klar oder das ist mir ist schon wichtig, mich auch um mich selbst zu kümmern. Das kommt bei mir nicht zu kurz. Das klappt. Aber vielleicht, ja.
Das klingt sehr ausgewogen. Das klingt sehr schön. Weil die Frage hätte mir dann jetzt auch unter den Nägeln gebrannt nochmal, wie gestaltest du denn dann wirklich Freizeit oder wie guckst du gut auf dich selber? Aber da scheinst du ja Wege zu haben und klare Abgrenzung auch ein Stück für dich. Das ist gut.
Ja, also wo ich auch sehr viel Energie raushole, ist eben der Kontakt mit Menschen. Also mich mit Menschen zu unterhalten, auch natürlich mein Freundeskreis, meine Clique oder der Frauenchor, in dem ich singe. Also das ist mir total wichtig, das macht mir total viel Spaß. Und wenn ich so einen Abend oder 2 Stunden in so einem Kreis verbracht habe, wo man sich gut versteht, wo man Spaß hat, sich unterhalten kann, dann zehre ich da sehr von. Brauche ich den Kontakt zu Menschen ganz stark.
Weil du gerade sagtest, so in der Freizeit mal direkt übergehen. Ich habe ja gesagt, ich habe was Kleines vorbereitet, das ist viel zu übertrieben. Ich habe mir das abgeguckt von Markus Feldenkirchen beim Spiegel. Der führt immer solche sogenannte Spitzengespräche. Und am Ende der Sendung stellt er seinen GesprächspartnerInnen immer eine Entweder-Oder-Frage. Also sprich, eine Auswahl zwischen 2. Und du bist auch verpflichtet, hier als Gästin eine Antwort zu geben. Du hast aber über den gesamten Folgenverlauf 2 Vetos. Du darfst 2-mal sagen, also weder noch sozusagen, du musst keine Position beziehen. Es kommen aber auch noch ein paar politische Fragen, weniger kommunalpolitische Fragen, mehr so ein bisschen größere politische Fragen. Und dann musst du sagen, also ich sag A oder B, oder musst du sagen B oder halt A. Und dann wollen wir dich ein bisschen aus der Reserve locken. Aber zunächst habe ich mir ein paar privatere Fragen vorgestellt. Ja, Sönke.
Beziehst du denn auch Positionen und lässt dich aus der Reserve locken zu den Fragestellungen?
Das macht Günther ja auch nicht, wenn ich mich recht entsinne.
Das stimmt. Andere Sachen raus. Ja, gut.
Also gegebenenfalls kommt vor uns eine Kommentierung oder so. Aber an sich nicht. Wir fangen ganz, ganz einfach an. Ich habe das, die politischen Fragen machen wir in einem späteren Blog. Wir machen gleich nochmal weiter das Gespräch. Aber ich wollte zwischendurch mal so ein paar Entweder-Oder-Fragen, um das kurzweilig zu halten. Ganz simpel, damit man das Spiel versteht. Es ist nicht kompliziert. Bier oder Wein?
Bier.
Die Frage war schon.
Eigentlich beides, aber ich darf ja nicht beides sagen. Also nein, beides hat also seine Zeit. Okay,
stopp, wir müssen Spielanpassung, aber verbrauchst da nicht. Aber ich würde schon sagen, du darfst einmal beides sagen und ansonsten zweimal Veto. Das mit beides habe ich gar nicht beachtet. Das ist auch gut. Aber willst du bei deiner ersten Frage schon den beides Joker ziehen? Ich denke.
Nein, dann bleiben wir beim Bier.
Ich hätte das nicht gedacht. Weil du vorhin das mit dem Wein auch angesprochen hast. Ich hätte gedacht, du sagst Wein. Aber Bier, ja. Okay.
Also ich verbinde mit Bier und Wein ja auch ein Stück weit Sozialisation. Und das ist schon auch ein Unterschied, in welcher Gruppierung ich bin, ob ich Bier oder Wein trinke. Und ich glaube, da ist dann jetzt, dass ich sage Bier.
Gut zu wissen.
In der Kneipe trinkt man kein Wein.
Nee. Da hatten wir schon mal in unserer Folge, eifrige ZuhörerInnen werden das wissen. Ich habe bereits einmal erklärt, woher der Spruch kommt, Bier auf Wein, lass das sein. Das kommt tatsächlich, zumindest wurde mir das mal so zugetragen, aus der Kneipiers-Szene. Das haben wohl Mütter damals, also auch aus einer sexistischen Szene, ihren Töchtern mitgegeben, wenn der Mann in der Kneipe nach Wein Bier trinkt, dann hat er offensichtlich nicht so viel Geld. Das heißt, wenn der Bier auf Wein, lass das sein. Also es bezog sich gar nicht auf die Getränke, sondern auf den Trinkenden. Das wurde mal getragen. Vielleicht ist das auch nur eine Großstadtmythe, I don't know, aber ich fand es irgendwie eine ganz süße Geschichte. Weg vom Trinken hin zum Essen. Fisch oder Fleisch?
Fisch.
Ja? Aufgrund des katholischen Bezuges oder einfach nur, weil leckerer?
Weil leckerer, genau. Ich bin keine Vegetarierin, auch keine Veganerin, aber tendenziell muss ich nicht so besonders viel Fleisch essen. Und wenn ich die Wahl habe, ne, dann würde ich den Fisch wählen.
Essen gehen oder essen machen?
Essen gehen.
Ja,
mittlerweile.
Aber mittlerweile? Also weil man die Söhne aus dem Haus hat, mehr oder weniger.
Genau.
Buch oder Netflix?
Buch. Nur ja? Buch. Netflix ist etwas, da bin ich Laien. Da kann ich nichts zu sagen.
Ja, das ist gesund, glaube ich, oder, Sünke?
Ich glaube, ja, auf jeden Fall. Ich kann mich jetzt ja mal outen, dass ich keinen Fernseher besitze.
Echt? Ja, das ist zum Beispiel interessant. Wobei, das ist wieder total modern eigentlich. Wenn man sich mal die jungen Prenzlauer BergbewohnerInnen anschaut, so Anfang 20, die vegan leben, anders als du, Christiane, und andere spezielle Dinge tun, die haben meistens auch keinen Fernseher. Die haben ohnehin kein Auto mehr, aber das ist schon die Generation vorher, glaube ich, schon nicht mehr besessen. Und die haben auch keinen Fernseher, die haben maximal noch einen Laptop, auf den sie dann ihre Folgen gucken. Könnte ich nicht. Ich bin so ein Heimkino-Fetischist. Ich bräuchte diese.
Ja,
ne.
Aber dann einmal die Nachfrage, was konsumierst du denn noch seit an visuellen
Informationen? Ach so, Kokain.
Also schaltest du irgendwo, guckst du durch Mediatheken durch, bist du viel auf YouTube unterwegs, hörst du vielleicht Deutschlandfunk oder NDR Info im Radio, was tatsächlich ich zum Beispiel
Podcast?
Tue. Stimmt, Podcast gibt's ja auch. Hörst du diesen Podcast, informierst du dich darüber, was so abgeht? Gibt es da überhaupt noch was du irgendwo irgendwie konsumierst? Neben Büchern?
Also tatsächlich jetzt Unterhaltungsmedien, also nicht, sag ich mal, zur reinen Unterhaltung, rein theoretisch, das konsumiere ich als digitale elektronische Medien gar nicht. Also ich schaue keine Serien, also daran habe ich kein Interesse. Das macht mich höchstens unruhig. Okay. Aber ich suche gezielt Informationen. Also wenn ich etwas wissen will, sei es jetzt Nachrichten, dann gucke ich, wo will ich das wissen? Will ich das regional wissen? Will ich das überregional wissen? Dann schaue ich auf die Kanäle, zum Beispiel OM Online oder NDR oder ARD, wie auch immer. Oder wenn ich nach Informationen suche, dann schaue ich halt im Internet nach, aber gezielt.
Ja.
Das andere Ja, da, also das ist so etwas, ne, da werde ich unruhig, weil es für mich, das ist für mich keine Bereicherung. Also das soll keine Kritik sein, also ganz, ganz sicher nicht. Aber das ist nichts für mich. Und so hat sich das auch ergeben, dass ich keinen Fernseher mehr habe. Wir hatten natürlich in unserem Haushalt mal einen Fernseher. Das war aber noch so ein Röhrenfernseher-Ding. Der ist vor 8 Jahren oder so ähnlich dann mal kaputt gegangen. Und dann habe ich gedacht, ach, ob du noch einen brauchst, so, guck mal. Und dann habe ich gesagt, wenn du meinst, dass du einen brauchst, dann kaufst du dir einen. Und dabei ist es geblieben. Ich brauche den nicht. Und meine Söhne, also das ist ein bisschen unterschiedlich, aber mein Ältester und mein Jüngster, die gucken auch kein Fernsehen. Der Mittlere schon eher mal. Aber ja, das war irgendwie, war nicht so wichtig bei uns. Und ich höre von vielen, das wird immer wieder gesagt, ja, da kommt ja auch letztendlich nichts. Aber dennoch verbringen ja viele Menschen sehr viel Zeit vor dem Fernseher.
Ja, das stimmt.
Ja,
Ja,
aber es
mea
soll, wie gesagt,
culpa.
keine Kritik sein. Das muss ja, na, das muss
Wir
jeder
wissen das
selber
selber.
wissen. Ja, genau. Also was er konsumiert.
Ich habe noch 4 Fragen und dann können wir diesen kleinen Privatblock oder diesen nicht ganz politischen bezogenen Block beenden. Etwas leicht, 2 leichtere noch. Strand oder Berge?
Strand.
Ja? Sehr gut, finde ich sympathisch.
Berge ist nicht so meins.
Ja, wir sind hier Flachland-Indianer.
Ja.
Das ist so. Fahrrad oder Auto?
Nee, das geht nicht. Das kann ich nicht sagen. Also das kommt ja ganz darauf an. Also wenn ich Zeit habe, gerne Fahrrad. Auto ist natürlich nach wie vor, ne, wenn man auf dem Land lebt, einfach das schnellere Fortbewegungsmittel.
Ja.
Und dann ist es na, von der Effektivität her natürlich sinnvoll. Aber ich fahre seit letztem Jahr ein
Ach.
Elektroauto und von daher, ja, und das macht total viel Spaß, Elektroauto zu fahren. Und das macht es dann auch, finde ich, für mich ein bisschen einfacher zu entscheiden, was ich jetzt fahre. Und ich habe tatsächlich auch, ich habe ein Elektrofahrrad, ich habe ein normales Fahrrad und eben mal ein Elektroauto. Und ich nehme auch ganz gerne so, wenn ich wirklich nur einfach Fahrrad fahren will, eben das normale Fahrrad. Das Elektrofahrrad ist dann auch mehr, um Strecke zu machen.
Aber das ist ja ganz schön, weil dann kann man da mal an 2 Punkten mal kommunalpolitisch anknüpfen, auch wenn ich später noch so ein paar bundespolitische Fragen habe. Du sagtest gerade E-Auto. Hast du, oder wie ist deine persönliche Erfahrung mit dem Ladenetz? Das ist ja auch mal so eine Thematik, die immer wieder eine große Rolle spielt. Gibt es ausreichend Möglichkeiten, sein E-Auto zu laden? Es gibt unzählige verschiedene Anbieter. Man muss, glaube ich, etliche Karten oder Accounts und Konten pflegen. Ja, wie ist da dein Eindruck so in der Region Emstedt-Kloppenburg? Was sagst du dazu? Was hältst du davon?
Ja, also das ist schon ein relatives Durcheinander, auch nach meiner Einschätzung. Also wie du sagst mit den Karten, also ich sehe eine Ladesäule. Also im Moment gucke ich natürlich auch viel aus Neugierde mir die dann an und ja, muss dann feststellen, da muss ich mich erst als Kundin angemeldet haben, um ne, da den Strom laden zu können. Dann gibt es ja auch noch verschiedene Varianten, ne, Schnellladevarianten oder Normalladevarianten. Also das ist sehr unterschiedlich. Und insgesamt ist es so, dass das Netz natürlich noch sehr grob gestrickt ist. Also ich bin heute Vormittag nach Oldenburg gefahren mit meinem E-Auto und das ist dann schon, dass ich da aktuell wirklich noch bewusst schaue, dass das vollgeladen ist, bevor ich losfahre, damit ich ne, nicht in die Verlegenheit komme, na, irgendwo zu stehen und na, die Ladekapazität ist aufgebraucht. Weil na, die Möglichkeit da zwischendurch, wenn ich in Verlegenheit komme, irgendwo zu laden, die ist ja einfach noch nicht da. Also auch lange Strecke, das funktioniert, aber das muss ich halt gut planen. Da muss ich wirklich vorher schon gucken, wo habe ich die Lademöglichkeiten auf der Strecke, und dann muss die dann gezielt anfahren und kann nicht sagen, so wie es jetzt beim Tanken ist, so jetzt muss ich tanken, wo ist in 5 oder 10 Kilometern die nächste Tankstelle.
Ja, aber es gibt ja immer mehr E-Autos auf den Straßen, aber ich denke mal, am Ende, wenn du rumfährst durch Emstedt, Kloppenburg, du bist immer noch eine Besonderheit mit dem Auto, ne?
Ja, definitiv. Also es ist manchmal, denke ich, so ein bisschen, es müsste so, ne, wie Motorradfahrer, die haben ja dieses Grüßzeichen, ne, dass sie so die Hand raus und die, ne, das, so ein Gefühl hat man dann von Zugehörigkeit hat man auch, wenn man mit dem E-Auto anderen E-Autos begegnet. Also zumindest diese Standardvarianten. Beim Tesla ist es schon wieder ein bisschen anders. Also zumindest was mein Gefühl angeht, weil der hat natürlich, der hat einen anderen Status, ne? Also, ja. Ne? Ich fahre jetzt ja eine Zoe, also ich habe gelernt, dass
man eine Zoe, ne,
eine Zoe sagt. Ja. Genau, richtig. Und das ist natürlich im Gegensatz zum Tesla eine andere Liga.
Aber man hört viel Gutes über diese Zoe, ne? Also soll wirklich ein Renner. Also ich habe da schon einige fahren dieses Fahrzeug, ne?
Ja, also es ist, ich hätte das auch nicht gedacht, dass mir das so gut gefällt, aber ich bin so begeistert von diesem Fahren, weil es sich einfach so, so leicht anfühlt.
Ne? Also Zoe
wie bitte?
Zoe kommt woher oder aus welchem Hause?
Von Renault, oder?
Renault, ja.
Ja.
Genau.
Renault Zoe. Schön.
Genau, richtig.
Um zurückzukommen zum Kommunalpolitischen. Wir haben in Friseute auch einen Bürgermeisterin-Wahlkampf, wobei man sagen muss, es ist eigentlich nur ein Bürgermeister-Wahlkampf.
Genau.
hast du überhaupt noch Zeit, solche Sachen zu verfolgen, oder bist du voll in deinem eigenen Wahlkampf und so fokussiert, dass du gar nicht mehr merkst, ich sag scheuklappenmäßig, was in anderen Kommunen noch passiert im Landkreis?
Nein, natürlich gucke ich danach. Also das, ne, Kloppenburg ist ja keine Insel. Also ne, das ist ja alles auch irgendwo miteinander vernetzt und miteinander verwoben. Und was in Friseute passiert oder ne, was in Kappeln passiert, sage ich jetzt mal als Beispiel, das hat natürlich auch Auswirkungen auf die anderen Kommunen, wenn man, ne, wenn man da politisch schaut. Also da das interessiert mich, das beobachte ich auch. Ich weiß nicht, ob ich alles immer sehe, aber ich denke mal, wenn es was Auffälliges ist, was Gespräche auslöst, Schlagzeilen auslöst, dann nehme ich das schon wahr. Und ich bin natürlich auch einfach neugierig, was bei den anderen läuft, definitiv.
Auch viele andere waren ja wahrscheinlich neugierig, als sie erfahren haben, Christiane Priester möchte in Kloppenburg Bürgermeisterin werden. Es gab im gesamten Landkreis Kloppenburg noch nie eine Bürgermeisterin. Es hat noch nie eine Frau es geschafft, Hauptverwaltungsbeamtin im Landkreis Kloppenburg zu werden. Was macht dich anders? Oder warum glaubst du oder bist du davon überzeugt, dass du die erste Hauptverwaltungsbeamtin im Landkreis Kloppenburg werden kannst?
Du meinst jetzt aus Sicht der Frau oder also weil du jetzt ja auch verwiesen hast?
Ja, erstmal genau. Ja. Ich will das, weil wir merken ja, wir sind ein konservativ geprägter Wahlkreis oder Landkreis. Wir hatten schon einige Bürgermeisterinnen-Kandidatinnen, zumindest aus dem Stegreif fallen mir zwei ein. Aus Bösel und in Mollbergen gab es entsprechende Kandidaturen.
Auch 2014.
Ja, Entschuldigung, Hildegard Kuhlen in Friseute. So in den Norden gucke ich immer nicht so weit. Wie bitte?
Dafür gibt es ja jetzt diesen Podcast, Frechdeutsch.
Genau, da öffnest du den Blick. Also ist die Quote bedauerlicherweise noch nicht so positiv, was die weiblichen Kandidaturen angeht. War das für dich irgendwie ein Gedanke oder hast du gesagt, das ist nicht vergleichbar, weil ich bin so und so oder ich kann so und so. Weil du hast ja schon in deiner Vita gezeigt, was du alles stemmen kannst.
Ja, also dieses etwas zu leisten als Frau, das ist, also das ist mir oft gar nicht wirklich bewusst, oder also ich denke nicht, ich bin so, wie ich bin. Natürlich, ne, bin ich eine Frau und sehe auch viele Dinge aus einem anderen Blickwinkel, als es vielleicht Männer in Teilen tun. Aber also mir ist das gar nicht immer so bewusst. Ich merke das immer erst dann, wenn, also in Situationen, ne, wenn wenn dann plötzlich so ein, ne, so ein Catcher von der Seite kommt oder eine Bemerkung kommt oder so etwas. Ne? Jetzt auch, dass dann grundsätzlich in, womöglich in Frage gestellt wird, dass, ne, dass, also, dass meine Kompetenzen deshalb nicht ausreichen könnten, weil ich eine Frau bin. Also da, ne, da verliere ich dann auch die Geduld und gehe dann da auch vehement gegen an.
Ist da was aufgekommen tatsächlich?
Na klar, also das sind dann so kleine Seitenbemerkungen teilweise, ne, oder eben auch so Fragen, die die anderen Kandidaten, Gegenkandidaten womöglich nicht gestellt werden. Also das
wie meine Frage jetzt eigentlich sozusagen? Wie meine
ja,
Frage?
Genau, so eine Frage, richtig, aber ne, das sind so diese Gedanken dahinter auch, na, jetzt zum Beispiel meine aktuelle Familiensituation, eine Mutter zu haben, na, die bei mir lebt oder wir leben zusammen, sie ist pflegebedürftig, na, ich habe also nach wie vor Familienverantwortung und diese Familienverantwortung, die ist ja nicht weg, nur weil ich Bürgermeisterin werde. Aber das überhaupt in Frage zu stellen, na, ob ich deswegen womöglich das Amt nicht auskleiden könnte, das ist na, dieses, na, dass ich dann kritisiere, weil dahinter meiner Meinung nach noch oft das Verständnis steckt, dass eine Familienverantwortung und Führungsposition schwierig miteinander kompatibel sind. Und dann wiederum ausgeblendet wird, dass ja andere Männer vor allen Dingen ja im Prinzip die Familienverantwortung auch haben, aber entweder delegiert ist oder in der Form dann anders adressiert wird. Also dann heißt es ja eher, ach Mensch, ne, und Kinder hat er auch noch. Ja. Dann wird es eher als anerkannt gesehen, aber das, ich kann auch gar nicht sagen, dass das generell so ist. Und ich will das auch nicht an die Männer adressieren, dass das generell so gesehen wird. Aber
nee, das
so die
musst Strömung, du auch gar nicht
die
tun.
Ist auf jeden Fall da. Das erlebe ich schon.
Genau, das ist auch so der Punkt, worauf ich eigentlich mit der Frage hinaus wollte. Weil es mir geht es eigentlich weniger darum, also die Frage, dass du das kannst, das glaube ich, hast du nicht nur in diesem Podcast jetzt eindrucksvoll unter Beweis gestellt, sondern im Grunde genommen, dass es geht gar nicht um die Frage des Können, sondern dass ich das Gefühl habe, wir in einem Landkreis oder in einer Region noch zu leben, die sehr konservativ ist, wenn Sönke und ich gendern oder eine gendergerechte Sprache führen, dass das zum Beispiel ebenfalls komisch aufstößt, gendergerecht zu schreiben, wenn man sich dafür einsetzt, eine, Frauenquote in bestimmten Positionen zu haben, dass das in unserer Region, und wir sind jetzt nicht einfach der Podcast des Landkreises, der irgendwie nur jetzt gute Laune versprüht, sondern ich finde, dass das teilweise eine Region ist, die in ihrer Denke nicht unbedingt immer feministisch und zeitgemäß ist. So, und das ist so ein bisschen, das finde ich dann umso schwieriger dagegen anzukommen. Ja? Jetzt nicht irgendwie sich zu verbiegen und zu sagen, okay, ich versuche jetzt irgendwie diesem Bild gerecht zu werden, sondern sich treu zu bleiben und gleichzeitig trotzdem sie davon zu überzeugen. Du hast ja, wenn man so will, einen viel längeren Weg zu gehen, als vielleicht, ein konservativ geprägter Kandidat. Das ist einfach eine doppelte Herausforderung.
Das ist definitiv so, genau.
Ja.
Also man muss viel mehr, viel mehr Leistung zeigen, auch mehr sich präsentieren, als andere das unter Umständen müssten. Davon gehe ich aus. Aber für mich ist das selbstverständlich. Ich glaube, es ist ein Stück weit auch etwas, dass Frauen, gerade Frauen, wie ich es bin, die auch gerne mal auf Konfrontation gehen und eben auch gerne gesellschaftliche Missstände in der Richtung aufzeigen, benennen und kritisieren, die werden natürlich auch nochmal gerne noch stärker mit Gegenwind belegt. Aber ich halte das für sehr wichtig und für mich ist es irgendwo, ich kenne es ja gar nicht anders. Also ich kenne es nicht anders, mir fällt es nur immer wieder mal auf, wenn ich in anderen Regionen bin. Also da, ich habe eine Freundin, die lebt in der Nähe von Hamburg und wenn ich dort zu Besuch bin und wir sind dann da irgendwie unterwegs auf Dorffest oder so etwas, sie wohnt eigentlich auch ländlich, also Großraum Hamburg, da ist das teilweise anders. Also ich kann es gar nicht wirklich benennen, aber da ist das Miteinander der Geschlechter anders, also ausgeglichener, auch entspannter, als es hier teilweise so für mich wahrgenommen wird. Na, auch so diese Klassiker, ich denke, das werden alle kennen, wenn sich eine Clique trifft, wenn Geburtstag gefeiert wird, das dauert ja eigentlich nicht ganz lange und dann trennen sich die Geschlechter. Na, also das finde ich immer wieder, weiß ich nicht, befremdend oder ich verstehe es dann auch nicht, aber das ist dann auch, dass das dann auch unterschiedliche Themen sind, die besprochen werden. Also die Frauen haben andere Themen als die Männer. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum sich das trennt, weil sie eigene Themen haben, wobei dann die Frage ist, warum ist das so? Also ich habe immer schon da dann auch gerne in der Ecke der Männer gesessen sozusagen. Vor allen Dingen, da wird auch politisch gesprochen, die Frauen machen das eher weniger. Da würde ich auch ganz gerne noch mal mehr Bewegung reinkommen. Wir wissen es alle, wir haben einfach auch einen relativ geringen Anteil an Frauen, die sich in der Kommunalpolitik engagieren. Also es gibt ja jetzt, die SPD hat da, denke ich mal, super gearbeitet. Da gibt es ja wirklich eine tolle Kandidatenliste, Kandidatinnenliste. Aber wenn ich in andere Kommunen gucke oder auch andere Parteien gucke, dann gibt es ja da doch wieder auffällige Defizite. Also dann gibt es 15, 20 Kandidatinnen, davon sind 2 Frauen.
Ja, das hat ja auch die Frauenunionsvorsitzende kritisiert.
Ja, das habe ich auch gelesen, genau.
Und ich weiß aus, als Beispiel, das kann sicherlich einem SPD-Ortsverein auch passieren, aber ich weiß, Unionsortsverein hier aus dem Kreis, ohne da ins Detail gehen zu wollen, dass tatsächlich auch von bestimmten Leuten Fragestellungen erörtert werden, wie aussichtsreiche Listenplätze für die weiblichen Kandidatinnen, die man hat, zum Beispiel zur Verfügung stellen, wo dann generell die Frage gestellt wird, wollen die Frauen das denn überhaupt und ist denen das lieb, dass die reinkommen, dass sie sich politisch engagieren können und sowas. Wenn es diese Geschlechtertrennung, was ihr angesprochen habt, liebe Zuhörerin, ihr könnt es ja nicht sehen, aber ich habe die Hände vom Gesicht zusammengeschlagen. Das finde ich immer ganz, ganz schrecklich, zumal ich auch die Wahrnehmung habe, die Themen können durchaus gleich sein, aber es gibt toxisches, ist ein großes Wort, aber es gibt auch ein ganz ekelhaftes, toxisches, männliches Gesprächsverhalten. Und wenn es um politische Themen geht, wird dann von Frauen, ohne es generalisieren zu können, aber viele Themen werden etwas nachsichtiger besprochen oder ein bisschen kritischer betrachtet, dergestalt, dass, um den Vergleich zu haben, dass in der Männerrunde vieles aus der Perspektive besprochen wird von wir wissen es ja eh besser, also diese Platzwartmentalität ein Stück weit, dass Deutschland 80 Millionen Bundestrainer hat und auch eben 80 Millionen Bundeskanzler, und dass das natürlich schlecht zusammengeht, dass da, glaube ich, dann die beiden Geschlechter, wenn die sich auf solchen Pfadis dann irgendwann auseinander orientieren, dass sie da noch jeweils seinen Safe Space haben und immer auf ihre Art, um über bestimmte Themen zu reden. Wo ich dann, du hast gesagt, du sitzt dann gerne auch mal bei den Herren, wo ich es dann auch immer wahnsinnig angenehm finde, mal in der Runde der Damen zu sitzen und da nicht dieses Gesprächsklima zu haben von im Endeffekt schon hoch erhobene Faust und die da oben und was weiß ich, sondern ein bisschen ruhiger über bestimmte Themen reden zu können. Und dann auch durchaus über Politik oder so, was ja alle schon gleich interessiert oder so, aber was eben unterschiedlich angegangen wird tatsächlich, ja.
Ja, das stimmt. Die Gesprächskultur ist schon auch da unterschiedlich, das sehe ich genauso. Also das erlebe ich ja auch in der politischen Arbeit immer wieder, dass es dann so, so K.O.-Situationen sind. Also dass gar nicht offen über das Thema wirklich offen bereit für Kompromisse gesprochen wird, sondern dass im Prinzip, das ist nur eine Pseudodiskussion. Also das eigentlich steht das Ergebnis fest. Na, dann wird nochmal gehört, okay, aber fertig. Wir haben das ja schon entschieden. Also das kenne ich auch, genau. Und das ist, denke ich, generell, also man kann ja nie pauschalisieren, aber bei Frauen ist diese Kommunikationskultur in der Regel eine offenere.
Ja.
Ich würde kurz zu meinem Abschluss des Spiels kommen, um zumindest die politischen Fragen noch einmal zu erörtern. Ich habe ja gesagt, du darfst auch zweimal Veto sagen, ne? Nur und einmal beides, damit wir das insoweit auch klar haben. Das sind auch wieder ganz nette Fragen, aber auch schwierige Fragen. Ich überlege gerade, mit was ich anfange. Nehmen wir das. Laschet, Armin Laschet oder Annalena Baerbock?
Annalena Baerbock.
Ja? Aber du musst es kurz nachdenken, ne? Oder war das eher ein entrüstetes? Pff.
Es war eher eins, da brauche ich nicht drüber nachdenken.
Tempolimit 130 km/h auf der Bundesautobahn. Ja oder nein?
Ja, ich bin für das Tempolimit. Also ich glaube, das ist ein sehr emotionales Thema. Viele fühlen sich dadurch bevormundet. Aber ich denke, man sollte es zumindest ausprobieren, weil nach meiner Überzeugung, das sagen auch viele andere, fährt man im Durchschnitt sowieso nicht schneller. Ja. Also dieses Stop and Go, Gas geben, wieder abbremsen, bringt uns nicht schneller ans Ziel. Das ist wirklich... Ja, das ist eine gefühlte Bevormundung. Aber ich kenne noch die Zeiten, als man unangeschnallt Auto fahren durfte. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass gerade so die Herren, so wie mein Vater, dagegen gewettert haben. Und ich weiß noch, mein Fahrlehrer, der hat sich vehement geweigert, sich anzuschnallen. Also, und wenige Jahre später war es zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Ja. Ich finde das immer ein super Beispiel, dass man manchmal da auch schauen muss.
Gutes Beispiel, ja. Wahlrecht mit 16 zur Bundestagswahl, an 16 Jahren, ja oder nein?
Ja, absolut. Menschen mit 16 Jahren sind Menschen gut in der Lage, da eine Entscheidung mitzutragen.
Cannabis legalisieren, ja oder nein?
War das noch? Ich kann auch mal...
Du kannst auch ein Veto nehmen.
Veto oder weiter.
Ja, Veto oder weiter, kein Problem.
Weil da kann man, glaube ich, kann man nur Falsches sagen.
sehr gut. Taktisches Gespür. Ja. Amtszeitbegrenzung für den Bundeskanzler, für die Bundeskanzlerin. Ja oder nein?
Ja. Ich bin dafür. Also nach der langen Kanzlerin, es fehlt mir gerade das Wort, helft mir mal. Amtsinhaberin, genau, ja. Richtig. Na, ich denke mal, zeigt sich, dass es politisch mit Sicherheit sinnvoller ist, da eine Begrenzung herbeizuführen, dadurch dann auch mehr Innovation möglich zu machen. Also das, ich glaube, das befürworten auch viele Menschen. Hm.
Und dann eine unangenehme Frage. CDU oder FDP? Du hast noch ein Veto.
Was ist denn das für eine Frage? Sind wir jetzt bundespolitische unterwegs oder wo?
Das ist deine Wahl.
Ich habe ja noch ein Veto, ne?
Du hast noch ein Veto, ja.
Ja, ich nehme das.
Sehr gut, dann haben wir das ja auch bekommen. Ja, das waren einfach nur ein paar Fragen außerhalb der Kommunalpolitik, zur Bundespolitik. Ich glaube, wir müssen alsbald zum Ende kommen, wenn ich die Uhrzeit, ich glaube, richtig interpretiere. Ich glaube, ihr könnt das gar nicht sehen. Es steht jetzt 20.30 Uhr auf meiner Zettel. Bevor wir zum Abschluss kommen, weil wir haben, ich habe bewusst auch so ein bisschen dass die Kommunalpolitik ein Stück weit rausgelassen, weil wir einfach dich kennenlernen wollten. Und ich finde mal, es ist auch interessant, man wird in den nächsten Monaten und so noch sehr viel von dir kommunalpolitisch hören und da wird keiner fragen, wie du zum Tempolimit stehst oder zu Baerbock und Laschet. Deswegen finde ich es auch mal gut, diese Ansicht mal zu beleuchten. Aber du hast jetzt noch mal die Möglichkeit, hier vor unserem Millionenpublikum, das wir hier pflegen, zu sagen, warum du in Kloppenburg Bürgermeisterin werden möchtest, warum du die bessere Wahl bist für Kloppenburg und welche Themen dich so, keiner erwartet von dir, dass du uns jetzt deinen gesamten, ich weiß nicht, Priesterplan oder dein Wahlprogramm hier einmal darstellst, aber welche Themen dich persönlich einfach bewegen und dir wichtig sind. Das, glaube ich, wird bestimmt die Zuhörerinnen auch nochmal interessieren.
Ja, okay. Also ganz kurz, ne, denke ich mal, genau. Also warum ich Bürgermeisterin von Kloppenburg werden will, also das ist, denke ich mal, auch in Teilen schon durchgeklungen. Ne, was ich immer gesagt habe, ist, dass mir Menschen sehr wichtig sind, dass mir Kommunikation sehr wichtig ist. Und ich glaube, als Bürgermeisterin von Kloppenburg kann ich sehr viel für die BürgerInnen erreichen. Also, ne, dass die BürgerInnen in der Stadt ne, gut leben können, dass sie ne, ne, ihre Bedarfe decken können, dass sie gut versorgt sind, dass sie ne, gute Arbeitsplätze haben und so weiter. Letztendlich, ne, so gesehen, ne, von der Theorie her, dass sie ein gutes Leben führen können. Also, und das meine ich nicht platt gesagt, sondern das meine ich wirklich so. Also ich habe in den letzten Wochen, Monaten schon sehr viel Gespräche geführt mit Menschen, die in der Stadt Kloppenburg leben, unterschiedlichster Herkunft, Alter, Geschlecht. Und viele Menschen haben einfach Bedarf in ihrem Alltag. Also gerade aktuell habe ich mit einer alleinerziehenden Mutter gesprochen, die mich angeschrieben hat, weil sie für ihr Kind, ne, das auch ein bisschen gesundheitlich eingeschränkt ist, weil es ein Frühgeborenes war, keinen Kinderarzt findet. Kein Kinderarzt, keine Kinderärztin. Ne, sie sagte, sie wäre bei Dr. Kulinski gewesen ne, und die hat ja, das ist ja bekannt, die Praxis geschlossen. Und die war ganz verzweifelt und sagt, ne, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann haben wir überlegt, kann sie zu einem Kinderarzt im Umland gehen? Da war es aber auch schon schwierig, da überhaupt einen Termin zu kriegen. Und dann war es für sie die Frage, wie komme ich denn dahin? Und dann haben wir noch gesprochen, Rufbus, das wusste sie gar nicht, dass es den Rufbus gibt. Aber da haben wir dann darüber gesprochen. Sie hat sich das angeschaut, fand das sehr interessant. Und ne, hatte dann zumindest da ein bisschen mehr Möglichkeit, mobil zu sein. Aber das Kinderarztproblem ist ja einfach da. Und das sind ja wirklich massive, auch existenzielle Bedürfnisse unserer BürgerInnen, die da einfach auch angegangen werden müssen. Und und das ist, glaube ich, auch meine Stärke und mein Blick, dass ich eben wirklich schaue, was sind die Probleme, was brauchen die Menschen in ihrem Alltag, um solche, um nicht vor solchen Problemen zu stehen. Und das will ich wirklich in den Blick nehmen. Also mir sind die Menschen wichtig, ich möchte mit den Menschen sprechen, nah an den Menschen dran sein und wirklich auch da gucken, was sie möchten. Und das ist auch ein Schwerpunkt oder soll ein Schwerpunkt meiner Arbeit sein, dass die Menschen, die BürgerInnen mit einbezogen werden in die politische Arbeit, in die Entscheidungsfindung mit einbezogen werden und das ernsthaft. Also nicht nur als Pseudo Gremium, sondern wirklich ihre Meinung, ihre Einschätzung angehört wird und auch unter Umständen wirklich befolgt wird, sag ich mal. Also ich bin morgen zum Beispiel im Jugendparlament, da bin ich sehr gespannt. Ich hatte da auch schon mehrere Telefonate geführt und da will ich mal hören, wie es dem Jugendparlament geht. Das ist ja 1,5 Jahre jetzt, glaube ich, auf Eis gelegt gewesen. Das ist das erste Treffen, das sie wieder haben in der Form. Und das ist zum Beispiel etwas, das verstehe ich nicht. Also wir haben ein Jugendparlament, das ist gewählt worden. Und dieses Jugendparlament wurde zu Corona-Zeit quasi nicht angehört und nicht mit einbezogen. Obwohl es ja in vielen Bereichen, gerade auch junge Menschen, Jugendliche, wesentlich tangiert hat, was in den letzten 1,5 Jahren passiert ist. Und da denke ich, also da muss ich auch ernsthaft bereit sein, und wenn es auch unbequem ist, auch die Menschen mit einzubeziehen.
Absolut. Also man merkt, du hast richtig Bock. Da ist Feuer.
Ja, ich habe heute.
Ja, das ist heute, so.
Das irgendwie, also ich hatte so ein bisschen, wusste ich, wo du herkommst, vita-technisch, lebensweg-technisch, weil wir einander ja auch nicht komplett unbekannt sind, so. Aber habe heute nochmal viel über dich erfahren und empfinde jetzt deine Entscheidung, einfach auch nochmal für das Bürgermeisteramt in Klomburg zu kandidieren, einfach als logische Konsequenz deiner Vita, weil du hast so viele Stationen erzählt und benannt. Allein, wie entschieden du jetzt bei dem Satz genickt hast, das war schon sehr sympathisch. Du hast so viele verschiedene Stationen genannt, wo ich dachte, wow, dann das noch, dann das noch. Fast so viel gekriegt habe ich, als du sagtest, im Studium dann noch diese Mentorinnenschaft übernommen. Und ich dachte, hey, warum nicht das auch noch? Und aus dem allem heraus ist für dich einfach als Mensch, der, glaube ich, wahnsinnig gerne gestaltet und mit Menschen unterwegs ist und irgendwas vorantreibt, ist es eine logische Konsequenz, dass du das dafür dich nur nicht nur hergibst, sondern hoffentlich das Rennen auch machst. Also, dass du da die geeignetere Kandidatin bist von denen, die bis September sich noch offenbaren, war mir vorher schon ziemlich bewusst, aber der Eindruck hat sich jetzt nochmal deutlich, deutlich verschärft. Willkommen im Sozen-Podcast, aber das ist ein ganz persönlicher, der sich hier nochmal verstärkt hat auf jeden Fall. War auf jeden Fall super spannend, dir zuzuhören. Vielen Dank.
Ja, danke schön und danke für die Einladung. Ich bin echt froh, dass ich hier dabei sein durfte. Das ist ja schon ein bisschen Kultcharakter, was ihr beide hier betreibt.
Wir planen, Kult zu werden.
Wir sind tatsächlich am Ende der Folge angelangt. Gleichwohl hat es bei uns immer etwas Besonderes am Ende zu geben. Nämlich erküren, darf man das so sagen, wir ermitteln, wir benennen am Ende einer Folge immer eine Frau der Folge, Frau der Woche oder Frau des Aufnahmezyklus. Es ist ein 3 verschiedene Titel für diese Kategorie und dazu gibt es auch einen wunderbaren Jingle.
Jan-Oskar Höfmann und Sönke Baumdick präsentieren Frau der Woche.
So, das war wieder unser sehr spezielles Intro, was in Berlin angefertigt worden ist, wobei Berlin jetzt in Hamburg ist. Grüße gehen raus. Normalerweise, wie ich schon sagte, benennen wir die Frau der Folge, aber es ist bei uns gute Tradition, dass die Gästin das Vorschlagsrecht besitzt. Und das möchten wir dir nun zubelegen. Wir haben es nicht geschafft, vor der Sendung mit dir darüber zu reden, über diese Möglichkeit, aber ich glaube, du bist in der Lage, auch so spontan jemanden zu benennen. Du kannst nennen, wen du magst, Christiane, Frau der Folge, Frau der Woche, Frau des Aufnahmezyklus, eine Frau, die dich beeindruckt hat oder in welcher Form auch immer, die du heute benennen möchtest. Es ist dein, the stage is yours.
Ja, dann möchte ich gerne meine Schwiegertochter benennen, Christine. Ah. Christine ist ja seit einigen Wochen junge Mama. Ich bin ja junge Großmutter geworden.
Oh, Gratulation.
Es gibt ein Enkelkind und ich bewundere meine Schwiegertochter gerade, wie gut sie den Alltag mit ihrem Baby managt. Sie ist selbst ein bisschen beeinträchtigt und macht das super. Also sie ist eine ganz ruhige, ganz gelassene Mutter. Sie stillt, die Kleine ist super zufrieden und es ist einfach toll, die beiden zusammen anzuschauen, wie sie schon ein eingespieltes Team sind. Die Kleine ist total geduldig mit ihrer Mama, wenn es nicht alles so schnell funktioniert, wie sie es von ihrem Hunger her gerne hätte. Und es ist einfach wunderbar mit anzuschauen, wie so eine junge Mutter da in ihre Rolle reinwächst und den Herausforderungen die Frau steht.
Wie war Ihr Vorname?
Christine.
Christine, dann liebe Grüße
Christina.
Gehen raus.
Entschuldigung,
Christina. Oh, Christina. Grüße gehen raus an Christina und an die Kleine, an deine Enkelin. Und ja, cool. Freut mich sehr aus dem familiären Bereich. Das hat Christine auf jeden Fall verdient. Vielen lieben Dank, Christiane. Jetzt wollte ich Christine, sagen, Christiane. Ja. Dass du uns beehrt hast mit deinem Besuch, mit deiner Anwesenheit und ja, mit den vielen, vielen Informationen aus deinem Leben, die, glaube ich, nicht nur für uns, sondern auch für wahrscheinlich alle ZuhörerInnen, außer die aus deinem engsten Kreise, auch neu waren. Es war sehr interessant und erkenntnisreich. Und ich wünsche dir nicht nur viel Glück und viel Erfolg für den Wahlkampf, sondern ich werde hoffentlich auch tatkräftig damit wirken, dass was das wird.
Ach, guck.
Davon gehe ich aus.
Sehr schön. Cool, auch von, wir sind ja irgendwie landkreistechnisch gesehen, sind wir auch ein großes Team. Von daher cool, auch um dieses Team landkreistechnisch zu wissen, dass ja da an vielen verschiedenen Ecken so gute Leute unterwegs sind. Ich, du auch. Eine Sache. Ist so. Top. Dann schön. Danke, liebe ZuhörerInnen, danke fürs Einschalten, danke für eure Treue, danke für euer Interesse. Bleibt uns treu, damit wir auch weiterhin so schöne und spannende Folgen mit schönen und spannenden Menschen möglich machen können. Und bis dahin sagen wir ciao.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.